Erkämpft die Frische jetzt das Leben, freut sich Auge an dem Grün, lässt der Sonnenstrahl uns streben zu dem Licht und neuem Blühen. Schwindet Müdigkeit den Tagen, reckt sich Mut ins Einerlei, traut ein Lächeln sich zu wagen ins Gesicht, nun offen frei. Lieber Werner Bartholme, Hörer der ersten Stunde, du hast uns mal wieder ein Gedicht geschickt. Ganz herzlichen Dank dafür, lieber Werner.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Wie geht's? Was läuft?
Liebe Suse, dir und Paul, herzlichen Dank für den schönen 22. März Mutter-Sohn-Podcast. Dass ihr euch in der Zeit des Podcasts alle mega weiterentwickelt habt, ist fühlbarer Fakt und für uns Hörer ein tolles Geschenk, das so miterleben zu dürfen, schreibt Anke. Sie lobt dich für den vergangenen Freitag.
Ja.
Kannst du noch mal kurz die Genese erzählen? Du wolltest da irgendwie so deep talken?
Nö, also das war nicht unbedingt das Ziel. Das Ziel war, ein tatsächliches Gespräch hinzukriegen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast am Montag. Hier sind Paul und
Hajo Schumacher.
Genau, und wir starten mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Und mit Werner, auch ein W, wer weiß, bricht nun Kraft aus dürren Zweigen, Blätterwerk durch Düsterheit, lässt das Veilchen uns verneigen vor der lila Heiterkeit. Und dann zum Schluss, dass der Hoffnungsfunke funkelt und dem trüben Licht beschert, dass es rundherum uns munkelt, es ist Frühling, freudig unbeschwert. Werner Bartholme, auch einer der Hörer der ersten Stunde. Lieber Werner, ganz herzlichen Dank, wir stellen das komplette Werk auf Instagram.
Ja, ich hatte auf Instagram tatsächlich persönlich auch noch Kontakt mit einigen von euch. Vielen Dank an Peggy für die liebe Nachricht. Die hat mir ganz besonders viel Mut gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin total aufgeregt, in die kommende Woche zu starten, richtig loszulegen jetzt am Montag. Und zwar mit Pflanzungen bei mir im Beet. Das habe ich während der regnerischen Stunden in der letzten Woche angefangen anzulegen durch schlaue logistische Umverteilung im hinteren Bereich unseres Werkhofes.
Ah, okay, da hast du ein eigenes Beet.
Genau, habe ich es geschafft, dort einen Platz den Betonpfeilern abzuringen, auf welchem ich den Löwenzahn urbar machen kann. Und ja, freue mich darauf, mit den Kollegen in der kommenden Zeit mich da um die ersten Sprösslinge zu kümmern. Ich habe nicht nur die Fleischtomate Corazon, sondern auch die Cherrytomate Wilma, die rote Beete Rote Kugel oder auch die Möhre Dark Purple im Gepäck für die kommende Gemüsesaison und freue mich total.
Sag mal, und jeder von euch Angestellten hat ein eigenes Beet oder ihr habt so ein Gemeinschaftsbeet?
Nee, also es gibt Beetfläche bei uns auf dem Werkshof, die ist aber streng aufgeteilt und zwar nach Dienstalter.
Ah.
Also der längste im Betrieb verbliebene hat auf jeden Fall die größte Beetfläche.
Ach komm.
Und ich habe jetzt ein wenig rebelliert, indem ich mir da hinten einfach was freigeräumt habe. Und es wurde auch schon etwas mit der Nase gerümpft. Ich hätte da ja etwas übertrieben. Gleichzeitig wurde mir aber auch bei, naja, einem Lichtraumschnitt der umliegenden Vegetation geholfen, was die Standortverhältnisse hoffentlich auf diesem Beet verbessern soll. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele tolle Themen, mit denen ich mich am Wochenende auseinandergesetzt habe und komme auch immer wieder auf dieses Ding zurück, ne? Was machen wir mit unserer Cannabis-/Tomatenfarm?
Ja, mein Lieber, pass auf, eine unglaubliche Duplizität der Ereignisse.
Ja.
In der Sekunde, da dein Geburtstag endet, beginnt das historische Cannabis-Gesetz zu gelten. Jahren.
Ich weiß.
Am 1. April und du hast am 31.3. Geburtstag.
Ist doch ein großartiger Anlass, oder?
Kann doch kein Zufall sein.
Nee.
Es hat doch der große Gott des Grases, hat das doch irgendwie...
Karl Lauterbach.
Oh, ja, genau, Karl Lauterbach. Sag mal, du wirst 30.
Ja.
Zahlenmystik, runde Zahl, irgendwie drei Jahrzehnte.
Ja.
Hat es eine Bedeutung?
Ich glaube insofern, als dass diese drei Jahrzehnte es gedauert hat, um Sachen überhaupt erst Bedeutung zu geben. Warum ist denn die 20 so wenig aufgeladen im Verhältnis zur 30?
Weil die 18 eigentlich schon das Runde, also die Volljährigkeit.
Aber ich meine, die 18 ist ja eigentlich nur etwas, sagen wir mal, gesetzlich Bedingtes.
Ja, aber das ist die 18 ist eigentlich die 20.
Die 30, also du bekommst ja nicht noch einen Führerschein oder Zugang zu, weiß ich nicht.
18 ist das letzte Alter, was noch irgendwie so zu was berechtigt und dann wieder halt 65 oder 67 so Renteneintritt.
Genau, und warum ist das dann dazwischen so aufgeladen? Und deshalb sage ich halt,
die wahnsinnig langen Arbeitsjahre sind, du Honk. Überleg dir mal von 30 bis 70 oder bei 70 bis 70 sind 40 Jahre.
Oder? Es sind eher so jahrzehntliche Check-ups der Freunde und von sich selbst, oder nicht?
Naja, das ist halt irgendwas, was man sich so merken kann, was einfach ist, was... Eigentlich heißt es ja, alle 7 Jahre ändert sich was im Leben. Dann hättest du mit 28 eigentlich schon, ist 28 ein runder Geburtstag. Ich finde 30 ist auch so sinnlos, weil mit 40 merkt man so langsam, boah, so jetzt ist so die Hälfte rum. Weil mit 50 ist schon mehr als die Hälfte rum, weil kein Mensch wird 100, also die wenigsten.
Naja.
Und 30,
ich
glaub,
also, ich denke, wenn wir jetzt,
ein Drittel des Lebens hast du jetzt.
Ey, wenn wir jetzt demnächst mal wirklich anfangen, und ich habe letztens den Satz geprägt, für welchen du mich und mein philosophisches Gemüt lobtest. Wenn wir das nicht machen, dann machen wir es nicht.
Ja.
Dann machen wir es nicht. Also das ist... Ich schöpfe da total viel Mut aus diesem Gedanken und habe da totalen Bock drauf.
Aus dem des gemeinsamen Farmings.
Ja.
Sag mal, unsere Fußballnationalmannschaft, glorreich, ist 2:0 in Frankreich mit einer rundum erneuerten Mannschaft durch den sensationellen Bundestrainer Nagelsmann. Die spielen ab 2027 nicht mehr in Adidas. Deutschland nicht mehr in Adidas. Das wäre ungefähr so, als wenn sie im Toyota-Bus zum Heimspiel kämen, oder? Bist du Drei-Streifen-Patriot?
Ja, das finde ich spannend. Das kam ja auch aus der Politik tatsächlich, dieser Vorwurf, da würde Patriotismus fehlen.
Robert Habeck, ausgerechnet.
Finde ich spannend, auch gerade in Bezug auf dem, Jan Böhmermann hatte ja auch schon mal zu Adidas eine Folge gemacht und welche Produktionsbedingungen. Und ich glaube auch bei dieser Dokumentation, wo Sneaker nachverfolgt wurden, ging es auch um Adidas-Sneaker unter anderem. Und dass die Ressourcen oder die Wertschöpfungskette und die Ressourcenverwertungskette einfach nicht das ist, was sie letzten Endes nach außen hin
muss eine scheint. Deutsche Fußballnation. Die 1954 nur wegen der Wunderschraubstollen von Adidasler Weltmeister geworden ist, muss die nicht auf ewig in Adidas spielen?
Das die, Frage ist die Frage ist doch, also ich meine, das Nike zahlt doch einfach das Doppelte, oder nicht? Das,
naja, da ging es doch irgendwie darum, ne? Um 50 und 100 Millionen.
Genau, da ist dann doch die Frage, erstens, warum braucht der DFB, wenn das die Entscheidung war, warum wollen die auf einmal 50 Millionen
weil
mehr?
Weil die total klamm
also
sind.
Mit was rechnen die? Warum
der Verband
sind die klamm?
Ist, weil er gemisswirtschaftet
hat. Weil das Design
hat.
Des neuen T-Shirts,
nee, weil Trikots? Nee, weil die neue, zum Beispiel die neue Verbandszentrale deutlich teurer geworden ist, bla bla. Bla, Verbände sind immer zu knapp bei Kasse. Perspektivwechsel. Adidas wäre es gelungen, die US-amerikanische Basketballnationalmannschaft mit 3 Streifen auszustatten, statt des Nike-Swooshes. Da hätten wir uns doch alle ein Loch im Bauch gefreut. Ne? Hätten wir doch hier gesagt, boah, guck mal, hier haben wir den Abis, ihr Flagship, ihre Basketball-Nationalmannschaft, wie heißen die denn noch? Dream Team haben wir denen abgenommen.
Mm.
Wären wir doch stolz, dass wir gegen Nike gewonnen hätten.
Du hast diesen Produktstolz auch in einer der Folgen nach deiner Rückkehr, glaube ich, angesprochen, im Sinne von irgendwer in Peru.
Ach so, mit deutschen Autos, ja.
Genau. So, und die Frage ist doch bei dem, was irgendwie über uns und wie wir letzten Endes Einkommen, Innovation und alles verteilen in diesem Land, irgendwie doch langsam klar, dass da einfach nicht mehr so eine große Identifikationswelle drüber, über das Land schwappt. So.
Ja, aber das wäre halt so wünschenswert, weil das, ich glaube, was dahinter steckt, ist so ein Bedürfnis nach Zusammenhalt.
Ey, auf der anderen Seite hast du die Marke Toyota angesprochen, ja. Und das Spannende ist, gerade im Zusammenhang mit Mut machen, mhm. ne, wir machen mhm. unsere kleine Farm und so, habe ich natürlich mal darüber nachgedacht, wie das Ganze dann tatsächlich aussähe und mhm. ich weiß nicht, mit der alten Familienkutsche, die wir hier fahren, ist das auf jeden Fall schwierig mhm. und perspektivisch sich da im Fuhrpark umzugucken.
Du hast da also einen schmucken Four-Wheel-Drive gedacht?
Eben nicht, sondern ja. An ein Fahrzeug, was genau das kann, was es erfüllen soll. Und zwar unsere Freundin Friederike Anthony fährt ähnliches. Trecker. Die fährt einen kleinen Trecker und mhm. einen Pickup.
Ja.
So, und die Marke Toyota, der Toyota Hilux, mhm. ist nicht nur von autoritären Regimen, die schnell mal Staatscoups planen,
ja.
extrem nachgefragt, sondern tatsächlich auch eines dieser Fahrzeuge.
Heißt der Hilux oder Hilux?
Ich frage mich nicht. Mhm. So, und das, auf der einen Seite gibt es halt, ne, Toyota, wir irgendwie heizen mit euch durchs Dickicht und alles geil und ihr könnt hinten irgendwie noch euren Picknicktisch drauf haben.
Mhm, garantiert carbonreich.
Und auf der anderen Seite hast du halt aber auch die Bilder davon, wie halt vermummte IS-Kämpfer mhm. auf dem, ja, Rücksitz quasi eines Toyota Hilux sitzen. Das sind halt einfach Bilder, da steht halt einfach riesengroß Toyota drunter.
Naja klar, und also so ein IS-Kämpfer hat am besten noch Nike-Schuhe an.
Natürlich.
So, ich wollte dazu auch nur meinen Gedanken loswerden. Jeder, der in komplett Adidas vom Fernseher sitzt und der Nationalmannschaft zujubelt, darf auch darüber richten, dass diese Nationalmannschaft jetzt in Zukunft nicht mehr Adidas trägt. Weil ich glaube nämlich, die Loyalität, die wir vom Verband einfordern, leisten wir selber ja auch nicht. Wenn wir so tolle Patrioten wären, dann würden wir auch nur noch
Adidas kaufen.
Bohnensuppe aus heimischem Anbau und natürlich die Produkte aus heimischem Anbau. Der gute Jörg Quos sendet die besten Grüße. Er ist im Osterurlaub und weist weit von sich, in dieser Woche irgendwas raushauen zu müssen. Es ist auch echt ruhig. Ne? Man merkt das immer draußen. Auf den Straßen findet man Parkplätze. Drei Nachrichten. Erstens, das IFO-Geschäftsklima-Index, also so als Temperaturfühler für die Wirtschaftsstimmung, hat sich überraschend verbessert. Die Energiekrise ist vorbei, sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Und wenn ich mir überlege, so vor einem Jahr ging noch die Welt unter und alles war fürchterlich. Energiekrise vorbei und das lahmende Deutschland scheint tatsächlich wieder wirtschaftlich langsam auf die Füße zu kommen. Vielleicht haben die Leute auch einfach nur die Schnauze voll vom Meckern. Ach so, und die allererste Klimaprojektion, die das UBAR, das Umweltbundesamt, gemacht hat, so mal ganz vorsichtig im Hinblick auf 2030, diese allererste Projektion, vorläufigste aller Hochrechnungen besagt, dass wir zumindest nach jetzigem Stand ganz gut auf unserem Klimapfad sind. Das heißt, wir sparen so viel, wie wir sollen. Dazu muss man natürlich auch sagen, jede Menge, also milder Winter, Industrie läuft nicht richtig und. Aber wir sind auf dem Weg.
Diesem Weg sollten wir jetzt anschließen, und zwar mit einem der Themen, mit dem ich mich erst vor kurzem intensiver auseinandergesetzt habe, und zwar der Agroforstwirtschaft. Und dabei geht es nicht darum, möglichst aggressiv mit den Pflanzen umzugehen, sondern es geht um Bäume, die mit im Bestand benutzt werden, um nicht nur kleinere Ökosysteme innerhalb der Pflanzung und der Fruchtfolge abzugeben, sondern die natürlich auch Schatten spenden und durch ihr Wurzelwerk nicht nur wünschenswerte Bakterien und Pilzkulturen im Boden anreichern, sondern auch die Wasserhaltefähigkeit gleichzeitig beeinflussen. Gucken wir uns hier zum Beispiel für unser Mutmach-Podcast-Projekt im Berliner Umland um, dann wäre das für uns super wünschenswert, wenn dort mit Hilfe von auch dann neu gepflanzten Bäumen, die wir zum Beispiel uns einfach, ja, ich weiß nicht, so einen kleinen Ahornsämling, den nehme ich mir hier aus so einer Parkanlage mit, glaube ich.
Aber der braucht doch ewig, bis das ein Baum ist.
Ja, und währenddessen wird er von uns gehegt und gepflegt und dann werden das die schönsten Bäume überhaupt. Und das Spannende jetzt an dieser Agroforstwirtschaft ist, dass das tatsächlich Kulturtechniken sind, die schon ewig bekannt sind, die nur jetzt mit wissenschaftlichen Methoden so weit aufgeschlüsselt wurden, dass sie in Zahlen übersetzt innerhalb eines kapitalisierten Systems berechenbar geworden sind.
Also Moment, ganz kurz, hat die Wissenschaft bestätigt, dass diese Methoden funktionieren?
Genau, genau.
Nachweislich.
Das finde ich halt spannend. Also, dass wir uns quasi bestätigen, dass unsere Vorfahren aufgrund welcher Umstände auch immer schon über Kulturpraktiken verfügt haben, die schon in sich sehr, sehr ausgefeilt waren, das steht außer Frage. Und das finde ich total mutmachend, sich da so ein bisschen auf die Reise zu begeben und auch selber aktiv zu werden und einfach auszuprobieren. Und gleichzeitig finde ich es auch total mutmachend, die Geschichte von Gustav Håkansson zu erzählen. Nils Gustav Håkansson wurde 1885 am 15. Oktober in Helsingborg geboren, in Schweden. Und er wurde als der Stahloper berühmt, nach dem schwedischen Namen für Superman. Nachdem er im Alter von 66 Jahren mit dem Fahrrad ein Rennen über die gesamte Länge Schwedens bestritten hatte.
Okay, lass mich raten, 2000 Kilometer?
Ich weiß nicht. Okay. Auf jeden Fall eine gute, nee, pass auf, hier. 1764 Kilometer waren es.
Ja, nicht schlecht.
Und das Spannende ist, dass die Organisatoren ihm eingangs die Teilnahme aufgrund seines hohen Alters verweigert hatten.
Aha.
Aber der Stahloper ist dann halt einfach von sich zu Hause aus dem Ort losgefahren mit dem Fahrrad ein paar Tage vor Anpfiff und hat sich mit dem selbstgemalten Trikot 0 als Startnummer auf den Weg gemacht und hatte schon, ich glaube, am dritten oder vierten Tag einen Vorsprung von ungefähr 120 Kilometern, weil er immer dann auch gefahren ist, wenn die anderen geschlafen haben.
Ja,
das heißt also, er hat durch eine andere Race-Taktik einfach dieses Rennen dann dominiert und wurde dadurch berühmt und war 102 Jahre alt, als er gestorben ist. Großartiger Kerl.
Mein Lieber, in Russland gab es ein ziemliches Attentat. In einem, naja, Theater sind offenbar islamistisch motivierte IS-Ableger, heißt es. Ja, Attentäter, Terroristen mit ihren Sturmgewehren aufmarschiert und haben einfach Leute abgeknallt. Putin versucht es irgendwie der Ukraine in die Schuhe zu schieben, auch wenn es echt ein bisschen angestrengt aussieht.
Für meine Partnerin hat es tatsächlich bedeutet, dass die nächste Meldung, die nach diesem Attentat über ihre, sagen wir mal, russischen Kanäle, die sie noch so hat, Freunde oder Familie, auch die in Russland verblieben, ist die Nachricht kam, dass nun offiziell Krieg mit der Ukraine erklärt wäre. Das sei keine Spezialoperation mehr mit diesem Attentat. Sei da wohl eine rote Linie für den Kreml überschritten worden und das Ganze sei jetzt in einen offenen Krieg umgewandelt worden. Ich habe dazu wirklich keine Worte. Ich habe Videos auf Social Media gesehen.
Ich gucke mir das nicht an.
Also, aber ungefragt. Also, du machst dein Handy auf und das erste Video, was mir da gezeigt wird, ist irgendwie wie eine verwackelte Handykamera von irgendwo schräg oben auf Mündungsfeuer irgendwie filmt.
Ja, ich kann
so. Und das ist also total verrückt. Wirklich.
Wir haben eine Voicemail bekommen, die muss ich mal eben schnell einspielen. Die kommt nämlich in diesem Punkt genau richtig, da geht es auch um Russland.
Moin, Hajo, grüß dich. Nur eine schöne Begebenheit am Rande, war am Wochenende in Odessa. Habe so einen Evakuierungstransport begleitet raus aus Odessa mit Be an Angel. Und da sage ich zu Andreas Tölke, als ich mit ihm fahre und das aufnehme, wow, du hast ja genauso eine coole Podcast-Stimme wie Hajo Schumacher. Und er sagt, ich kenne Hajo ganz gut und das war irgendwie ganz nice, als wir irgendwo in der Ukraine unterwegs sind und auch schon wieder irgendwelche Connections sichtbar werden. Das hat mich sehr gefreut.
Das war der geschätzte Kollege Jan Jessen, den kennst du auch, zumindest vom Telefon, der für die Funke Mediengruppe seit 2 Jahren sich den Krieg anschaut, von Seiten der Ukraine meistens, fährt er ganz häufig hin mit dem Fotografen Reto Klar, war jetzt auch auch in Nahost unterwegs und der trifft in Odessa Andreas Tölke, der glaube ich schon dreimal bei uns im Podcast war und mit seiner Hilfsorganisation Be an Angel versucht, den Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen, so gut es geht. Zwei Ks habe ich noch auf dem Zettel und dann noch ein Buch zu verlosen.
Wow.
Kate hat Krebs.
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Das ist tragisch, da gibt es überhaupt keine Witze drüber zu machen, aber an unserer Mittwochsserie, die bis vorletzte Woche, glaube ich, lief, da ging es ganz viel um Krebs. Mhm. Und ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, liebe Kate, das ist echt nichts Besonderes. Und es gibt Menschen, die sind wesentlich schlechter betreut, wenn es um Krankenhausleistung, vielleicht auch um Medikamentezugang, um Ärzte und so weiter geht. Ich möchte einfach nur mal festhalten bei aller Dramatik, aber als Promi-Frau bei Hofe ist man auf jeden Fall besser, wird man damit besser fertig als Kassenpatient oder noch Schlimmeres, der dann immer auf alles Mögliche warten muss. Und insofern ist dieser weltweite Zuspruch zu dieser einen Kate und die Tapferkeitsadressen und, die würde ich mir für jeden unbekannten Krebspatienten und jede unbekannte Krebspatientin wünschen.
Ich dachte, Charles ist auch betroffen.
Ja, Charles auch. Also das ist gerade ein bisschen tragisch. Und deine Mutter und ich, das ist das zweite K, waren am Wochenende beim Karneval de Purim in der Renate, eine anerkannte Tanzinstitution hier in Berlin, organisiert von einem Palästinenser und einem Israeli, also zusammen, kooperativ. Und wir haben so lange draußen in der Schweinekälte in der Schlange gestanden, dass wir so ungefähr 20 Minuten vorm Erreichen des Zieles haben wir gesagt, nee, die Nierenbeckenentzündung ist jetzt hier aber schon ganz schön uns auf den Fersen, wir schmeißen hin. Immerhin haben wir unsere Solidarität durch Schlange stehen gezeigt, war auch ganz schön viel Polizei da zur Absicherung.
Schlange stehen nehme ich als Stichwort für meine Tiergeschichte in dieser Woche. Die kommt nämlich aus den Niederlanden, genauer gesagt aus der Stadt Utrecht und da nicht von einer Haustür, sondern aus einem Kanal. Es geht um eine Schleuse, die gewissen Fischen, die jetzt anfangen, während der steigenden Wassertemperaturen im Frühjahr den Strom hochzuschwimmen, um ihre Eier zu legen, nicht möglich ist, diese Schleuse zu passieren, wurde jetzt eine sogenannte Fischtürklingel eingerichtet. Nein. Das Ganze funktioniert so, dass unter Wasser eine Kamera
stellt einen elektrischen Kontakt her.
Genau, der wird so in die Länge gezogen und dann nein. Es gibt unter Wasser eine Kamera und siehst du auf dieser Kamera einen Fisch, dann kannst du den Schleusenwärter quasi darüber informieren, dass dort jetzt gerade Fische.
Moment, und die Kamera ist im Netz, also die kann jeder sehen.
Genau, diese Kamera ist im Netz, die Kamera findet man unter Fischdorbell relativ schnell. Tatsächlich. Und das fand ich eine ganz putzige Geschichte, auch weil das gerade im Sinne der Stadtentwicklung, also wie cool ist das?
Aber entschuldige, wenn da jetzt 24/7 irgendwelche Leute beim Fischtürbeauftragten in Utrecht
anrufen. Ja, mit so einem Morsecode, so Geheimbotschaften irgendwie
der gesendet. Der arme Kerl.
Das ist ja ganz lustig. Ich habe auch vor kurzem den Film Parasite aus dem Jahr 2019 nachgeholt.
Ey, der koreanische?
Ja.
Ist der nicht sensationell?
Irre. Alter Vater.
Kann man auch gar nicht richtig beschreiben, diesen Film?
Nee, also aber ein ganz seltsames Gefühl, mit was einem der zurücklässt.
Ja, finde ich auch. Vor allem dieses Parasite ist so, man weiß jetzt nicht, wer ist eigentlich gemeint. Oder?
Ja.
Wer ist wessen Parasit und sind wir nicht alle gegenseitig?
Ja, voll.
Wir haben die Wahl, heißt das Buch, mit dem sich mein alter Freund und Weggefährte Christian Langer aus Hamburg, herzlichen Gruß von hier, einen Lebenstraum erfüllt hat, nämlich internationale Cartoons zu Demokratie und Rechtsstaat, erschienen bei Lappan. Und der gute Christian hat eine Organisation gegründet, die heißt Lawcom Institute. Und da geht es eben darum, dass der Rechtsstaat erhalten wird. Also ein guter Demokrat. Wir haben die Wahl, internationale Cartoons, also textarm, genau das Richtige für dich, einmal zu verlosen. Schickt uns eine Mail oder eine Instagram-Nachricht. Ja, was haben wir noch in der kommenden Woche? Ich will kreativ sein.
Ja, ich möchte mich noch bei Kirsten bedanken. Das war ein weiterer Name, den ich im Zusammenhang mit den vielen lieben Botschaften auf Instagram noch vergessen habe zu erwähnen. Und kreativ sein klingt super, weil ich habe mir minutiös, aber super genau schon Pflanzpläne ausgedacht für das Beet und wo ich was hinstelle und wo dann die Wiesengrasmischung Frühlingswiese hinkommt. Das ist dann alles so eine Frage und ich freue mich total auf das.
Siehst du da jetzt eher so ein pralles, buntes Blumenblühbeet?
Nee.
Oder das ist ein da Teil. Eher so ein Nutzgarten, so Rabatten, so eine Reihe Möhren, eine Reihe Kohlrabi, so ein bisschen militärisch?
Ein Gemisch daraus. Ich glaube, das Wichtigste ist es, was ich im Zuge der wirklich intensiven Recherche über die letzten zweieinhalb Tage festgestellt habe, dass es darum geht, zu lenken und nicht zu bezwingen. Also es geht eher darum, zu verstehen und dann sich zunutze
zu
machen.
Warum tut die Pflanze das?
Genau, und schon also quasi gegebene Sachen zu benutzen. Und dann wird es tatsächlich spannend, weil dann bist du bei dem Thema Saatgut und alte Sorten und bring mal ein paar Samen mit und so.
Ingrid, ne? Marie, sage ich nur, die Apfelsorte schlechthin. Ja. Das habe ich übrigens auf Sansibar gelernt, als ich mir da den Gewürzanbau angeschaut habe letztes Jahr. Die Bäume, die wichtig sind, also wenn da Zimt zum Beispiel wächst oder so, natürlich hacken sie die nicht ab und sehen auch zu, dass die ein bisschen mehr Platz kriegen, aber im Prinzip versuchen die ihre Gewürze und ihre ganzen Bäume und Sträucher so im Einklang mit dem Dschungel. Da wächst dann halt auch mal was völlig anderes, was jetzt nicht nutzbar ist.
Ja, genau.
Und du musst dich vielleicht auch mal 10 Meter weiter begeben, weil jetzt nicht Strauch an Strauch steht.
Ja, völlig richtig.
Aber die sagen, für den Ertrag sei das auf lange Sicht sehr viel positiver.
Genau.
Weil wenn das alles so militärisch monokulturell ist, dann sei der Boden auch schnell schlecht und so.
Und da finde ich es wiederum spannend zu sagen, pass auf, wir pflanzen hier jetzt Bäume und fangen an, Beete und Rabatten anzulegen und das mit dem Hintergedanken, dass das in 50 bis 60 Jahren noch nutzbar ist und dann vielleicht sogar noch aufgrund der Baumauswahl, die wir getroffen haben, wenn diese dann gefällt werden müssen, aufgrund von Standalter erreicht, ist dann ja alles abhängig von der Baumsortenauswahl, dann kannst du da immer noch Kapital draus schlagen, dass wir da kein Kapital mehr draus schlagen werden. Das ist klar.
Ja, aber wir denken aber, dass wir Generationen.
Genau, dass wir zusehen können, dass wir etwas hinterlassen für kommende Generationen und da dann halt zu sagen, okay, jetzt denken wir an unsere Familie, wie mutmachend können wir da weiterdenken?
Ich denke nicht an meine Familie, bist du bescheuert. Die denkt auch nicht an mich.
Nein, ich meine doch uns, Mann.
Ach so. Nein. Na gut.
Also natürlich auch deine Familie an dich, aber das ist jetzt geografisch schwierig, aber wenn die zu solchen Schritten bereit werden, warum nicht, wäre doch auch cool.
Ja, ich teile deinen Optimismus, mein lieber geschätzter Sohn. Ihr habt in dieser Woche, die gerade beginnt, am Mittwoch den geschätzten Michael Maisheitz im Gespräch.
Ja, das wird sehr spannend.
Und ihr redet über mich.
Ja.
Weil das ist nämlich mein Partner, mein Brother in Crime, mit dem ich unseren ersten gemeinsamen Krimi zusammen geschrieben habe. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, worüber ihr redet, wie biestig ihr sein werdet. Ich weiß auch nicht, was Michael über mich erzählt. So How to Write a Book zu zweit, ich bin mal echt auf seine Sicht gespannt. Fällt mir ein bisschen schwer, die Füße ruhig zu halten und da nicht reinzuplatzen.
Ich habe schon reingelesen und freue mich total auf die Folge.
An diesem Mittwoch, ihr Lieben, rutscht gut durch die Woche. Ja, alles Gute am Beet, mein lieber Sohn.
Ja, wir sehen und hören uns mit Neuigkeiten bald.
Bis dahin.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.